Als Sie hereinkamen, haben Sie vielleicht zu Ihrer Rechten im Foyer, im Vorraum, einen Büchertisch gesehen. Ich möchte kurz etwas dazu sagen, bevor wir weitergehen. Dort liegen wenige Bücher auf. Es sind solche, die von meiner Frau und mir zur Hauptsache verfasst wurden. Und wenn Sie ein Segen sein können, sind wir dankbar. Meine Frau hat durch die Jahre hindurch, wir haben einige Jahrzehnte in Deutschland gewohnt, zuerst wohnten wir in Holland und dann in Deutschland und die letzten Jahre in der Schweiz. Und in diesen Jahren hat sie sehr viel Seelsorge gehabt mit Frauen, die verschiedene Probleme hatten, sehr verschiedene Probleme. Und es entwickelte sich auch ein Dienst in kleineren Kreisen oder manchmal wurde sie auch aufgefordert, vielleicht einen Vortrag zu halten vor Frauen. Und aus diesem Dienst hat sich eine Reihe von Heften entwickelt zu einigen dieser Themen. Und Sie können sich diese Hefte ansehen. Die Frauen sind vielleicht eher daran interessiert oder die Männer für ihre Frauen. Oder wenn Sie meinen, eine andere Schwester oder eine andere Frau könnte eine Hilfe dadurch bekommen, können Sie vielleicht es für die besorgen. Nicht weil wir Geld brauchen, liegen die da, sondern es gehört zu unserem Dienst. Grundsätzlich tun wir unseren Dienst umsonst. Diese Hefte haben etwas gekostet und so werden die Unkosten dadurch gedeckt. Einige Bücher liegen auf. Drei davon gehören zu einer Reihe, aber man soll jetzt nicht den Gedanken bekommen, sie wären voneinander abhängig. Es sind Themen, die in sich geschlossen sind. Aber es sind Bücher über die Hauptlehren der Heiligen Schrift, beziehungsweise das erste ist eine Einführung in dieses Thema der Hauptlehren der Heiligen Schrift. Und weil es sich um die Heilige Schrift handelt, in der diese Hauptlehren zu finden sind, befasse ich mich in diesem ersten Band mit der Heiligen Schrift und wie man die Bibel studiert, wie man mit ihr umgeht. Das ist der erste Band. Der zweite handelt von der Lehre von Gott. Solche Bücher sind vielleicht geeignet für die, die einen Lehrdienst tun oder die einfach an diesen Themen interessiert sind. Also schauen Sie sich das an. Wenn es etwas für Sie ist, dann nehmen Sie es mit. Wenn nicht, ist auch gut. Das dritte Buch handelt vom Heiligen Geist. Es war eigentlich das erste, das wir herausbrachten in dieser Reihe, weil das Thema so brennend wichtig war. Das nächste Buch, das herauskommen soll, handelt von der Gemeinde Jesu. Was sagt die Bibel über die Gemeinde, ihr Wesen, wie sie vorgeht in ihren eigenen Reihen und auch in der Welt und so weiter. Und dann ist noch ein anderes Büchlein da. Es heißt die Briefe des Neuen Testamentes, von Römer bis Offenbarung, das ja auch ein Brief ist. Dies ist die erste Ausgabe, die vollständige Übersetzung des Neuen Testamentes soll folgen. Dies ist eine Neufassung des Textes der Briefe des Neuen Testamentes, eine Übersetzung also. Eine Neufassung, eine mehr wörtliche und doch leserliche. Ich war bemüht, meinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde Jesu das Empfinden zu geben, hier haben wir den biblischen Text vor uns. Wenn ich das so sage, dann kann das sich überheblich anhören. Aber wenn man etwas weiß über die verschiedenen Übersetzungsmethoden, dann hat man vielleicht Verständnis dafür. Es gibt selten eine Bibel, in der man das Empfinden hat, hier so lautet der ursprüngliche Text. Die meisten Übersetzungen versuchen oder machen es sich manchmal etwas einfach und fügen vielleicht noch etwas hinzu und so weiter. Es ist schwer zu übersetzen. Nun, Sie können selbst vergleichen. Wenn es eine Hilfe für Sie ist, können Sie auch hier sich eine solche Übersetzung anschauen. Wie gesagt, wir sind dabei, die geschichtlichen Bücher ebenfalls zu übersetzen, und dann soll das ganze Neue Testament herauskommen. Vielleicht mit einer Gliederung. Wir wollen einmal sehen. So viel zu den Büchern. Wir fahren fort mit unserem Thema, das Gewissen. Das Gewissen kommt sehr oft zur Sprache in der Bibel. Im Alten Testament haben wir das Wort als solches wohl nicht. Dort begegnet uns das Wort Herz, oft dort, wo wir an das Gewissen denken. Denn das Gewissen ist im Herzen. Das Herz ist der innere Mensch und das Gewissen ist im inneren Menschen. Und wenn uns das Gewissen meldet, dann ist dieses eine Meldung im inneren Menschen, das heißt im Herzen, im Inneren des Menschen. Manchmal ist es vielleicht auf eine andere Art und Weise angedeutet. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte von Kain. Er hat das Opfer seines Bruders gesehen, von Abel, und es gefällt ihm nicht. Und vielleicht ist er eifersüchtig, auf jeden Fall wird er zornig. Er wird unruhig in sich, sein Geist bewegt sich auf ungute Weise. Und nun kommt Gott, er macht sich nicht sichtbar, aber er kommt mit seiner Stimme und warnt Kain in gnädiger Weise und warnt ihm, es liegt Sünde vor der Tür und sie möchte über ihn herrschen. Er soll aber vorsichtig sein, und Gott sagt, wenn du das Rechte tust, wird es nicht angenehm sein? Dann wirst du doch angenommen sein. Tust du aber das Unrechte? Und so weiter. Da wird Kain gewarnt. Kain soll offenbar wissen, was das Rechte ist. Gott setzt das voraus. Wenn du das Rechte tust, wenn du recht handelst, wird es angenehm sein. Kain war der erste Mensch, der geboren wurde. Seine Eltern waren beide von Gott geschaffen worden. Das Gewissen ist also sehr alt. Es ist schon bei den ersten Menschen da. Und dieses Gewissen hat ein Wissen um Gut und Böse. Es weiß, was böse ist, und es weiß, was gut ist. Das Handeln selbst aber muss vom Menschen kommen. Das Gewissen handelt nicht. Es meldet nur so und so. Und anschließend meldet es, Strafe ist an der Reihe. Kain hat ein Gewissen, obwohl nicht von einem Gewissen gesprochen wird. In Vers 14 begegnet uns ein weiteres, das zu diesem Thema gehört. Ganz spontan sagt Kain wieder zu Gott, es folgt wieder ein Gespräch mit Gott, und Kain sagt zu Gott, wenn jemand mich findet, wird er mich töten. Wer hat das gesagt? Woher hat er diese Information? Von in sich selbst. Sein Gewissen hat ihm mitgeteilt. Wer einen Menschen erschlägt, sodass er stirbt, verdient die gleiche Strafe. Er wusste, Totschlag verdient Totschlag. Nun macht Gott ihm das Leben schwer und bewahrt ihn davor. So einfach wird es nicht für keinen sein. Womit vielleicht angedeutet wird, dass die Strafe nicht nur die Todesstrafe ist, sondern ein langes Leben mit der Schuld. Der eine stirbt, bevor er dieses lange Leben antritt. Alle Menschen, die unerlöst sterben, treten ein langes Leben mit der Schuld an. War einige erleben gleichsam die Hölle auf der Erde schon, das war Kain. Es wurde verboten, Kain zu töten. Kain musste mit seiner Schuld, mit seinem schlechten Gewissen leben. Ob er je Buße getan hat, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich nicht, denn offenbar wird er der Vater eines unseligen Geschlechts, eines eher sündigen Geschlechtes, das zwar floriert, das heißt gedeiht in irdischen Dingen, aber fern von Gott lebt und wahrscheinlich die Hauptschuld trägt für die später folgende Sintflut. Auch die Schuld wohl trägt für die Verführung der Gottesfürchtigen, die von Seth hervorkamen. Aber so viel zu Kain. Wir kommen zum Neuen Testament. Wir hätten noch andere Beispiele im Alten Testament, aus der Geschichte Davids zum Beispiel. Aber wir eilen zum Neuen Testament und schlagen auf Lukas Kapitel 12, Vers 57. Jesus ist dabei, die Volksmenge anzusprechen, und er weiß, wen er vor sich hat. Manche von ihnen leben fern von Gott, obwohl sie den Schein von Gottesfürchtigkeit haben. Aber Jesus sagt ihnen deutlich, wer sie sind. Er sagt, ihr seid Heuchler, Vers 56, ihr Heuchler. Das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Da haben sie ein Wissen über die Zeichen in der Schöpfung. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Wie kommt es, dass ihr nicht mich als den Messias erkennen könnt? Es ist doch eindeutig. Es waren genügend Zeichen da, Jesus als den Messias zu erkennen. Und dann kommt dieses Wort in Vers 57. Warum richtet ihr aber nicht von euch selbst aus, was recht ist? Ihr habt offene Augen, ihr seht und ihr könnt überlegen und ihr habt einen Schatz, eine Anlage von Wissen, von Überlegungsmöglichkeiten in euch. Warum vergleicht ihr nicht das, was ihr mit den Augen wahrnehmt in eurer Umgebung, mit dem, was in euch an Anlage, an Wissen um Gut und Böse ist? Könnt ihr nicht sehen aus meinem Leben zum Beispiel, dass ich nie das Gesetz übertrete? Wer von euch, kann er an einer anderen Stelle sagen, hält das Gesetz ein? Und niemand konnte antworten. Und dann wiederum kann er sagen, wer von euch kann mir eine Sünde anzeigen? Wer kann beweisen, dass ich gesündigt habe gegen das Gesetz? Niemand konnte das tun. Ja, wenn ihr das nicht seht und ihr wisst, dass wer nicht sündigt, vollkommen ist. Und ihr wisst, dass alle Menschen ihr Gewissen vergewaltigen? Warum zieht ihr da nicht die entsprechenden Schlüsse? Warum denkt ihr nicht? Warum überlegt ihr nicht? Warum richtet ihr nicht? Warum urteilt ihr nicht? Überlegt und dann kommt ihr zu einem vernünftigen Gedankenschluss. So und so. Aber vorausgesetzt ist ein Mitwissen in ihrem Innern. Von euch selbst aus. Man vergleicht was mit dem, was man hat bei sich. Man vergleicht das, was vor einem ist, mit diesem. Hier ist das von dem Gewissen die Rede, obwohl es nicht genannt ist. Eine weitere Stelle, Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8. Wer eine russische Übersetzung hat, ich nehme an, dass er diesen Vers mitlesen kann. Wer eine revidierte Luther-Übersetzung hat, wird wahrscheinlich an dieser Stelle merken, dass in seiner Bibel etwas fehlt. Die neueren Übersetzungen haben nicht immer einen vollständigen Text. Ich lese ihn so, wie er im vollständigen Text vorkommt. Johannes 8, Vers 9. Wir haben hier die Geschichte von der Frau, die ertappt wurde beim Ehebruch. Und sie wird zu Jesus gebracht. Da sprachen sie aber, Vers 6, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte, das sprachen sie, aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Aber als sie das hörten und von ihrem Gewissen überführt waren, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, angefangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Wir wissen nicht, was Jesus geschrieben hat. Sie kommen mit Mose, Vers 5. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Und ich möchte annehmen, er hat das geschrieben in den Sand, in die Erde, was Mose sagte. Du sollst nicht ehebrechen. Das könnte das erste Mal, das erste sein, das er geschrieben hatte. Und als er das zweite Mal schrieb, könnte es sein, dass er geschrieben hat: Du sollst dich deines nächsten Weibes nicht gelüsten lassen. Dazwischen sagt er: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wer von diesen hatte nicht in seinem Herzen genau dasselbe getan, das diese Frau mit einer Tat getan hatte? Jesus lehrt, es ist kein Unterschied. Und wer von euch ohne Sünde ist, und vielleicht hätte er hinzufügen können, auch an dieser Stelle, der werfe den ersten Stein. Aber dann hätten sie auch, wenn sie nicht werfen konnten, sich an die Seite dieser Frau stellen müssen und sich steinigen lassen. Aber dazu waren sie zu feige. Sie konnten sich nicht stellen, weder zur Steinigung noch nicht einmal zur Anklage, und sind davongegangen. Erst einer, dann der zweite, der dritte, einer nach dem anderen. Jeder von ihnen hatte ein einzelnes, ein individuelles Gewissen. Sie gingen nicht gruppenweise. Jedem schlug das Gewissen. Jeder wurde überzeugt. Wir wissen nicht, was Jesus schrieb. Aber sie sind überzeugt worden in ihrem Gewissen. Sie wussten, sie hatten kein Recht, diese Frau anzuklagen. Was sie im Gesetz Moses nicht fanden, weil sie es nicht sehen wollten, daran hat Jesus sie erinnert mit seinem weisen und direkten Wort. Das traf in ihr Gewissen hinein. Wir gehen zur Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 23. Dort haben wir einen interessanten Text, der vielleicht nicht so einfach ist, aber wir lesen ihn. Paulus aber sah den Hohen Rat an. Paulus ist gefangen genommen worden und ist vom römischen Offizier vor die jüdischen Oberen gebracht worden, geführt worden, die jüdische Regierung gleichsam, den Hohen Rat, und dort soll er sich verantworten und sie dürfen nun Fragen stellen und so weiter. Und Paulus sieht diesen Hohen Rat an, er kennt wahrscheinlich manche von ihnen aus seiner Zeit, als er ja in diesen Kreisen sich bewegte, und sagte: Männer, Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen gewandelt, gelebt, vor Gott bis auf diesen Tag. Der hohe Priester Ananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Das konnte er nicht verkraften. Das konnte er nicht wahrhaben. Aber was meint Paulus, wenn er dieses sagt? Hat er immer in gutem Gewissen gehandelt? Von seiner Jugend an? Es ist erstaunlich, was Paulus geleistet hat in seinem Leben. An die Philipper schreibt er: Ich wandelte unsträflich im Gesetz. Er hat sehr viel geleistet. Dort könnten wir sagen, vor Menschen. Er weiß um seine Schuld. Er weiß, dass er gesündigt hat. Vielleicht meint er, seitdem er bekehrt ist. Wenn er meint, auch das Leben vorher, wenn er an das Leben denkt, dann müssten wir vielleicht auch 1. Timotheus 1 heranziehen. Denn dort spricht er davon, dass er die Gemeinde verfolgt hat, dass er ein sündiger Mensch war. Von allen bin ich der Erste in einer Reihe. Aber er sagt: Ich habe es unschuldig getan. Unwissend, Entschuldigung. Ich war unwissend. Mit anderen Worten, auch da, als er die Gemeinde verfolgte, tat er es mit einem guten Gewissen. Und wenn das der Fall ist, wenn dies die rechte Auffassung von diesem Text ist, gekoppelt mit 1. Timotheus 1, dann hätten wir hier ein Beispiel von einem Gewissen, das falsch informiert war. Jesus selbst hatte ja gesagt: Es wird die Zeit kommen, sie werden euch verfolgen in den Gotteshäusern und werden meinen, Gott einen Dienst getan zu haben dabei. Das war Paulus, Saulus damals. Er meinte, Gott dadurch zu dienen. Er war vollkommen davon überzeugt, dass Jesus gestorben war, aber nicht auferstanden. Und als er ihn dann vor die Augen bekam auf dem Weg zu Damaskus, war er ja höchst überrascht. Aber er glaubte seinen Augen. Und er sagte zu dieser Person: Herr. Zunächst wusste er nicht, wer es war, der ihm begegnete, der ihn stellte. Aber als er sich vorstellte und sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst, dann hat er ein zweites Mal Herr gesagt, ganz bewusst. Und jetzt verstehen wir auch, warum er in Römer Kapitel 10, den Versen 9 und 10 sagt: Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckte und mit deinem Munde bekennst, Jesus sei der Herr, so wirst du gerettet. Er glaubte, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Er stand vor ihm und er bekannte ihn als Herrn. Und wir werden wohl annehmen müssen, dass dieses und nicht irgendeine Erfahrung später in Damaskus seine Bekehrung war. Er wird also ein schlecht informiertes Gewissen gehabt haben, aber als er Jesus begegnete, wurde er natürlich umgewandelt. Und dann fängt sein Gewissen an zu schlagen. Und wenn wir dann später lesen, welche Schwierigkeiten er darüber hat, dass er die Gemeinde verfolgt hat, es scheint ihn wirklich immer wieder zu plagen. Das Gewissen ist wach geworden. Wir hätten hier also einen weiteren Text über diesen Gedanken. Kommen wir zum Römerbrief. Das wäre jetzt der letzte Text für heute Abend. Römer Kapitel 2. Und dies ist einer der wichtigsten Verse zum Thema Gewissen. Für die, die gern auf diesem Gebiet studieren möchten, für die kann ich sagen, dies ist ein klassischer Text, das heißt ein maßgeblicher Text, ein Standardtext zum Thema Gewissen. Wir lesen hier von Vers 13 bis Vers 15. Nicht die Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn, das ist jetzt eine Grundaussage, und jetzt begründet er sie weiter. Und dies ist eine interessante Begründung. Denn wenn die von den Völkern sind, die Heiden, wenn die das Gesetz nicht haben, wenn die von Natur das vom Gesetz Moses geforderte tun, sind diese, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, welche das Werk des Gesetzes aufweisen. Das heißt, sie zeigen mit ihrem Handeln, dass das, was das Gesetz Moses sagte, in ihnen vorhanden ist. Sie weisen es auf. Sie tragen es gleichsam zu Tage. Es wird aufgewiesen, dass Gesetz, das heißt etwas, das dem Gesetz Moses ähnlich ist, in ihnen ist, welche das Werk des Gesetzes aufweisen, geschrieben in ihren Herzen. Da haben wir es. Gott hat etwas in unsere Herzen hineingeschrieben, mit uns in die Wiege gegeben, mitgegeben. Indem ihr Gewissen mitbezeugt und indem zwischen ihnen wechselweise die Gedanken Urteile anklagende oder auch entschuldigende sind. Vielleicht etwas umständlich formuliert. Der griechische Text ist nicht einfach. Aber was will Paulus hier sagen? Auch Menschen, die das Wort Gottes nie gehört haben, benehmen sich, wie wenn sie das Wort Gottes hätten, weil ein Teil des Willens Gottes in ihr Wesen hineingeschrieben ist, und das heißt Gewissen. Und das offenbaren sie, das zeigen sie in ihrem Umgang miteinander. Hat ein anderer etwas Böses getan, dann wissen sie, das ist schlecht, und dann klagen sie an. Haben sie selbst etwas Böses getan, dann klagt ihr Gewissen sich selbst an. Haben sie etwas Gutes getan oder sind sie unschuldig, dann verteidigen sie sich selbst oder können einen anderen verteidigen. Also im Umgang miteinander und mit sich selbst bringen sie zum Ausdruck, dass ein Wille in ihrem, ein Wissen und ein Wille, das Wissen um einen Willen in ihnen ist. Aber das rettet sie nicht. Es gibt Bibelausleger, die meinen von diesem Text aus, dass es Heiden geben würde, die dann Kraft dessen, weil sie das tun, was in ihrem Gewissen geschrieben steht, dass sie dann dadurch gerettet würden. Nee, das ist nicht, was Paulus sagt. Er sagt nicht, dass sie gerettet werden. Er sagt, dass sie ein Gewissen haben. Und er sagt, welche Art dieses Gewissen ist. Er sagt, es ist Ähnliches wie das Gesetz Moses. Aber es bleibt bei dem, was er in Kapitel 3 sagen wird. Es ist kein Mensch, der dem Maßstab Gottes entspricht, der herankommt an die Herrlichkeit des Charakters Gottes. Kein Mensch. Alle haben gesündigt, auch diese Heiden, die ein Gewissen haben. Die, die das Gesetz Moses und das Gewissen haben, die sündigen, sagt Paulus. Und die, die das Gesetz Moses nicht haben, aber ein Gewissen haben, das ähnlich zeugt, auch die haben gesündigt. Und alle brauchen Jesus. Und deshalb predigt er Jesus. Deshalb sagt er diesen Menschen von Jesus, damit sie an ihn glauben können und sein stellvertretendes Opfer für sich in Anspruch nehmen können. Wir alle wissen um ein vergewaltigtes Gewissen. Niemand von uns heute Abend hier, wie klein er sein mag, wie groß, wie alt, ist zufrieden mit seinem Gewissen. Niemand von uns lebt, wie er leben sollte. Aber Jesus hat gelebt, wie wir leben sollten. Und dazu hat er unsere Schuld auf sich genommen. Und dass wir das für uns in Anspruch nehmen, das rettet uns, nicht unsere Lebensweise. Auch nicht, nachdem wir Christen geworden sind. Freuen wir uns über Jesus. Amen.